Wir danken dir, Herr, dass wir nochmal zusammensitzen dürfen über deine Gedanken, um über deine Gedanken nachzudenken. Hilf uns, Herr, so zu denken, wie du denkst, so zu empfinden, wie du empfindest, so zu entscheiden, wie du entscheidest. Hilf uns, Herr, mehr wie du bist zu werden. Amen. Ich hatte etwas ausgelassen, habe ich eben gemerkt. Wenn Sie noch einen Punkt hinzufügen können bei Gottes Ebenbildlichkeit unter Groß B, Arabisch 5. Groß B, Arabisch 5. Bei der Begrenzung in der Gottesebenbildlichkeit hatte ich nur A und B gegeben. Ich hatte vergessen, C anzuschließen. Können Sie es finden? Wenn Sie da noch irgendwo Platz haben, kurz was hinzuzufügen. Klein b war die beschnittene Ebenbildlichkeit und die gekürzte durch die Sünden, durch den Sündenfall. Klein c, Punkt, die bleibende Begrenzung. Die bleibende Begrenzung. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen ist nicht die gleiche wie die des Sohnes Gottes. Von Zweien wird gesagt, dass sie am Bild von Gott sind, der Mensch und der Sohn Gottes. Aber wenn der Sohn Gottes Bild Gottes ist, dann im vollkommenen Sinne. Gott wird Mensch und dieser Mensch ist ein absolut vollkommenes Bild von Gott. Wir sind nicht so Gottes Bild, wie unser Herr Jesus Christus es war. In Hebräer 1, Vers 3 am Anfang wird von seiner herrlichen Ebenbildlichkeit gesprochen, an die wir nicht rankommen. Hebräer 1, 3 am Anfang und Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29. Er ist der Erstgeborene, wir sind zwar seine Brüder, aber er ist bei weitem größer, denn wir sind, obwohl wir uns seine Brüder nennen dürfen. Der Mensch ist durch seine Gottesebenbildlichkeit weder Gott noch ihm vollkommen gleich. Das besagt Ebenbildlich Gottes nicht. Wir sind nicht Gott. Wenn Jesus Christus wie Gott ist, dann ist er Gott, aber wir sind nicht Gott. Und wir sind auch ihm nicht in vollkommener Weise gleich. Der Mensch ist nicht in diesem Sinne wie Gott. Ja. Das ist also noch dort hinzuzufügen. Ich nehme an, dass das ein höheres Angebot war, als was für den Menschen bei Gott im Plan war. Ja. Was Satan anbot?
Ja.
Nein, nein. Satan lügt ja, ja. Er bietet etwas an, das gar nichts, das er gar nicht erfüllen kann.
Aber der Mensch ist doch, also jedenfalls von der Ethik her zu sehen, wird auch gesprochen, der Mensch ist aber doch wie Gott, weil er jetzt auch wie Gott Gut und Böse kennt und nicht mehr nur das Gute kennt und darauf gut handelt, sondern jetzt entscheiden muss. Und ist eigentlich verdammt dazu, wie Gott zu sein, Gut und Böse zu wissen und kommt eigentlich dann doch gar nicht mehr mit klar. Aber er ist doch ein Stück weit wie Gott. In dem Wissen um Gut und Böse jetzt, nach dem Sündenfall.
Aber gerade an der Stelle ist er ja nicht wie Gott. Er ist ja nicht wie Gott, Denn Gott kennt ja nicht Böse, wie wir es kennen. Wir sind ja anders böse. Wir sind wirklich böse, ja. Ist das in der Edik so gesagt worden?
Ja. Der Erik.
Was heißt verdammt zu sein, Gott wie Gott zu sein?
Na, verdammt zu sein, das ist überhaupt. Ist vielleicht jetzt auch der Fluch, lass mich auf den Mensch. Er kann sich dem nicht mehr entziehen. Er muss praktisch zwischen der Weiß und Böse jetzt. Und er muss eine Entscheidung treffen, was er vorher nicht wollte. Vorher war von. Von Gott auch beschützt davor, in der Abhängigkeit zu Gott. Und kannte das Gute nur. Also
aber er musste ja vorher dauernd entscheiden.
Der lief ja auch an den Formen vorbei und musste sich immer wieder entscheiden, nein, ich küsse mich. Auch wenn er das noch nicht getan hat, sich davon abhalten.
Ich wüsste nicht, in welchem Maße die Entscheidungsnotwendigkeit anders geworden wäre.
Ja, die Frage ist, ob der Mensch sich vorher vom Sündenfall entscheiden muss, dass ich auf jeden Fall bloß vom Sündenfall nur in Bezug auf das Gute, also welchen Weg er da geht. Und jetzt nach dem Sündenfall der Böse mit eingezogen ist, weil er jetzt in der Böse auch weiß.
Aber bei Gott ist ja das nicht so. Gott kennt ja auch nur das Gute. Er muss sich ja nicht. Wo würde ich. Ja, es ist gut, dass Sie das aufbringen, wenn das für Sie eine Frage war. Wenn ich also zurückgefragt habe, dann würde ich das wahrscheinlich dasselbe tun gegenüber dem, der es Ihnen erzählt hat.
Nein, er geht jetzt von dem Buch aus, von Bonhoeffer Ethik, und da steht das ungefähr so drin.
Wie heißt das?
Die Ethik halt von Dietrich Bonhoeffer.
Ach so, von Bethke rausgegeben.
Ja.
Ja. Ja.
Und da kommen diese Gedanken drin vor, die er jetzt rausbringt.
Ah ja. Ja, bei Bonhoeffer muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ja. Der hat manches gut und dann an einigen Stellen dann ist er genauso spekulativ wie andere Dogmatiker, die tendieren philosophisch zu sein. Ja. Der Vergleich, wenn Gott sagt in 1. Mose 3, der Mensch ist jetzt wie einer von uns. Der einzige Vergleich, den ich dort feststellen kann, ist der, dass der Mensch jetzt in stärkerem Maße um das Böse weiß, und zwar aus der Erfahrung. Aber der Grund, weshalb er um das Böse weiß, ist ein anderer als bei Gott. Und da ist er wieder nicht wie Gott. Gott wusste, das heißt, vor dem Sündenfall wussten beide, Gott und Mensch, um das Böse. Denn Gott erzählte dem Menschen, dass es das Böse gab. Sonst hätte er nicht, er erzählt auch vom Baum des Guten und Bösen, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das Wort kennt er also. Er weiß aber nicht, worum es sich handelt. Er weiß nicht um Satan. Gott aber weiß um Satan. Er weiß um dieses Böse. Und der Mensch lernt diesen Bereich kennen, nicht so wie Gott ihn kennt, aber er weiß, lernt diesen Bereich kennen, den Gott schon gekannt hat, aber zwar eben aus persönlicher Erfahrung. Natürlich ist er, wie wir normalerweise sagen, verurteilt, also verdammt, darin zu bleiben. Das bleibt, bis er dieses Leibes enthoben ist. Und das ist in dem Sinne eine Führung Gottes, wenn man das meint. Die Entscheidung ist insofern schwieriger geworden, als wir in uns, wie ich heute Morgen sagte, Sie waren wohl nicht dabei, der Mensch in sich ein böses Wunschwollen hat. Es treibt ihn zum Bösen. Und das macht ihm die Entscheidung zwischen Gut und Böse schwerer. Und auch das bleibt so, wenn man das sagen will. Er ist da in gefangen gleichsam. Bis er diesen Leib. Ich müsste den Abschnitt, den Text bei Bonhoeffer lesen, um zu wissen, was er da meint. Ich kann das zu Hause vielleicht tun.
Auf den,
wissen Sie, wo das steht bei Ihnen?
Also ich kann nochmal nachdenken.
Ja.
Aber jetzt mal eben den Bezug auf darauf, dass zum Beispiel Sie dann erkannten, dass Sie nackt waren.
Ja.
Vor dem Fall war es halt eine selbstverständliche Sache. Man empfand ja keine Scham. So, und man hatte keine bösen Gedanken. Und die Kleidung ist ja doch dann daraufhin entstanden, dass der Mensch gefallen ist und jetzt auch halt das Böse gedacht hat und wusste, dass er sich jetzt davor auch irgendwie schützen muss. Und insofern er, naja, jetzt auch ein ganz anderes, nach dem Sündenfall ein ganz anderes Verhältnis hat zu Gut und Böse, wie vielleicht vor dem Fall.
Mhm.
Und der Mensch nicht mehr zwar auch weiß, Sie haben jetzt unterschieden, Gott kennt zum Beispiel, Gott weiß um das Böse, sieht aber aus einer ganz anderen Sicht und handelt auch hier ganz anders als der Mensch. Aber der Mensch jetzt vielleicht in einer Parallele auch weiß um das Böse, halt auch in diesem Flug, der auf diesem Mensch steht.
Es ist nicht, der Fluch ist per Definition die Aussage Gottes zum Tode hin. Dies ist seine eigene Schuld und ein Zustand, in dem er sich befindet. Aber es stimmt, dass er eine andere Beziehung zu diesem hat, von dem er jetzt weiß. Und das macht es ihm schwer. Er muss sich ganz bewusst schützen. Wenn er das nicht tut, dann springen alle Tore auf und er ist der Versuchung ausgeliefert. Und das tut er heute. Er zieht sich aus, er nimmt die Hemmungen alle weg, er reißt die Tore auf und die Schleusen fließen. Ja. Und dann hinterher sieht man, was man kaputt gemacht hat, und dann will man auch schnell so kleine Dämmchen bauen. Aber was will man noch da noch retten? Ja? Kommen wir dann zurück zum Thema Fleisch. Und wir waren beim letzten. Fleisch ist unsere Gefallenheit. Und zwar spezieller unser Ausgerichtetsein auf die Diesseitigkeit, auf den Leib. Und wir waren bei Römer 8, 4 bis 7. Damit die Forderung des Gesetzes, die in der Liebe zusammengefasst werden kann, in uns erfüllt würde. Es geht also Gott letztlich doch um die Erfüllung seines Gebotes, aber jetzt auf einem anderen Wege. Und der Weg lautet so: die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Man denkt, was jetzt mit dem Leib zu tun hat, als erstrangiges. Man denkt an den Leib als das, was an erster Stelle steht. Aber die nach dem Geist, die richten die Gedanken auf das, das des Geistes ist. Und dann denkt man auch geistlich. Denn das Denken des Fleisches ist tot. Den Leib als Lebensprimat zu haben, bringt den Tod. Da ist kein Leben drin, das führt zum Tode. Das Denken des Geistes, aber Leben und Friede. Weil nämlich das Denken des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das Fleisch ist dann ein anderer Gott anstelle von Gott. Deshalb Feindschaft gegen Gott. Wenn der Leib im Zeichen der Unabhängigkeit von Gott geliebt wird, dann wird er zum Abgott. Und dann steht man in Feindschaft mit Gott. Und noch Römer 13, Vers 14. Römer 13, Vers 14. Zieht an den Herrn Jesus Christus und trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für die Lust des Fleisches. Trefft nicht Vorkehrungen in den Gedanken für die Lust des Fleisches. Das heißt, der Leib soll nicht Primatstellung einnehmen. Es ist nicht Sünde, das Fleisch, sprich den Leib, zu genießen, aber er darf nicht eine Vorrangstellung bekommen. Alles muss im Zeichen der übergeordneten Herrschaft Jesu stehen. Wenn wir beim Thema, mit dem wir abschlossen, am Vormittag sind, oder wenn wir da zurückgehen, es ist nicht verkehrt, das Essen zu genießen. Es ist nicht einmal verkehrt, nicht krank sein zu wollen. Nur muss alles dieses im Zeichen der Herrschaft Jesu da sein. Und wenn das der Fall ist, das ist das Natürliche, das Richtige. Wir genießen, wir haben Angst vor dem Leiden, aber alles dieses müssen wir dem Herrn übergeben und dann nach seinem Willen trachten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das sagt Jesus genau an dieser Stelle. Es ging nicht, er hatte einen Willen, im Leibe leben zu bleiben. Das war richtig so. Diesen Willen hat er von Gott. Das war sein Wunschwollen, am Leben zu bleiben. Der war gesund. Aber jetzt gibt er diesen Willen auf zugunsten des Willens Gottes, und so sollen auch wir handeln. Den Willen des Leibes, des geschaffenen Leibes, bereit sein aufzugeben, wenn der Herr das will. Wenn nicht, dann tun wir es im Zeichen eines Geschenkes. So viel zur Leiblichkeit des Menschen, das war Groß C. Wir kommen zu Groß D. Punkt. Mensch und Tier. Mensch und Tier. Groß D, Mensch und Tier. Was ist der Mensch im Verhältnis zum Tier? Wir sind immer noch beim Thema Wesen des Menschen. Wenn wir das Wesen des Menschen verstehen wollen, dann können wir das besser, wenn wir den Menschen vom Tier abgrenzen, beziehungsweise auch Vergleiche ziehen. Wo liegen die Parallelitäten zwischen Mensch und Tier? Wo liegen die Unterschiede? Was ist der Mensch im Verhältnis zum Tier? 1. Mose 1 erzählt die Erschaffung der sichtbaren Welt. Zu dieser sichtbaren Welt gehört der Mensch. Mit dem Tier, das unmittelbar vor ihm geschaffen wurde, teilt der Mensch einiges von seinem Wesen. Zum Beispiel, beide, Mensch und Tier, kommen von der Erde. Beide haben materiellen Körper also. Beide haben Seele im Sinne von Leben. Das, was ihnen Leben gibt, das nennt die Schrift Seele. Und beide haben Leben, das heißt nach dem hebräischen Nefesh. Drei Schriftstellen. 1. Mose 1, Vers 30. 1. Mose 1, Vers 30. Kapitel 9, Vers 4. 9, Vers 4. Und Hiob 12. Hiob 12, Verse 7 bis 10. Ein anderer Vergleich. Die Anatomie, das Gebein des Menschen, ähnelt die Anatomie der Wirbeltiere. Seine Geburt und seine frühe Lebensweise, die der Säugetiere. Mit den Wirbeltieren teilt er seine ähnliche Anatomie, mit den Säugetieren die Art seiner Geburt und frühen Lebensweise. Ferner, ein weiterer Vergleich, auch Tiere können durch Erfahrung lernen. Tiere lernen ebenfalls durch Erfahrung, nur nicht in dem Maße. Tiere können ihre Nachkommen erkennen. Sie können Gegenstände wegen ihrer Ähnlichkeit miteinander assoziieren. Sie können Gegenstände miteinander assoziieren. Einige Tiere erkennen sogar individuelle Menschen. Einige Tiere können individuelle Menschen erkennen. Viele oder vielleicht alle haben eine Art Kommunikation. Viele oder alle haben eine Art Kommunikation, eine Art Sprache also. Vögel können unter Umständen sogar Bilder und Wörter erkennen. Einige Tiere verstehen es, einfache Apparate zu manipulieren, zu handhaben und lernen, Werkzeuge zu gebrauchen. Affen und Hunde haben sogar eine Art unbestimmtes Gewissen. Mensch und Tier haben Bewusstsein, können mittels Sinne wahrnehmen oder vernehmen, Entschuldigung. Sie können vernehmen, können unter Umständen sogar dieselben Krankheiten haben. Doch sind die Unterschiede zwischen Mensch und Tier wohl größer denn die Ähnlichkeiten? Kommen wir zu diesen. Schon im Körperlichen unterscheidet sich der Mensch von allen Tieren durch seinen aufrechten Gang. Nur er richtet seine Augen empor. Im geistigen Bereich sind es sein Selbstbewusstsein, seine Selbstbestimmung, die Qualität seines Gewissens, seiner überlegenen Intelligenz. Ebenfalls geht es da um Qualität, seiner Sprachfähigkeit, seiner und seiner schöpferischen Fähigkeit. Der Mensch ist imstande, besser schöpferisch zu handeln als ein Tier. Ferner unterscheidet sich der Mensch vom Tier in seiner Fähigkeit, Gott zu erkennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dies setzt ihn von sämtlichen anderen materiellen Lebewesen ab. Weiter, kein Tier vermag seine Errungenschaften seinem Nachkommen zu vermitteln. Kein Tier vermag Begriffe unter einen Sammelbegriff zu bringen. Sie erinnern sich, dass ich hier diese Stufen der Sammlung gab. Apfel, Bananen und so weiter sind Obst und so weiter. Dieses unter einen Sammelbegriff zu fassen, ist typisch Mensch. Da ist der Gott ähnlich. Kein Tier kann Begriffe unter einen Sammelbegriff bringen oder versteht sich selbst als etwas, das es nicht sieht. Der Mensch versteht sich als etwas, das er nicht sehen kann. Er kann sich selbst nicht sehen und ist aber etwas, was man nicht sehen kann. Nun etwas an das man normalerweise nicht denkt. Tiere vermögen nicht, die Farbe vom farbigen Gegenstand zu trennen. Wenn etwas Farbiges da ist, ist das für sie der Gegenstand. Der ist eben so. Aber wir sprechen abstrakt. Wir sprechen von der Farbe. Und meinen damit das, was am Gegenstand ist. Aber wir unterscheiden zwischen dem Gegenstand, farbigen Gegenstand, und der Farbe selbst. Das heißt, wir können mit abstrakten Begriffen umgehen. Kein Tier kann mit abstrakten Begriffen umgehen. Das Tier kann nicht Gedanken im Gegensatz zu Gegenständen in Erinnerung behalten. Gedanken im Gegensatz zu Gegenständen in Erinnerung behalten. Tiere, das hat man beobachtet, können nicht sprechen, und jemand hat gesagt, Tiere können nicht sprechen, Anführungsstrichen, weil sie nichts zu sagen haben. Und deshalb, wir Menschen haben etwas zu sagen, deshalb hat Gott uns die Fähigkeit gegeben, das zu sagen, bitte. Nein, sie vermögen schon in Erinnerung zu ziehen.
Auch als ich zum Beispiel nicht vorhanden, wenn ein Hund mal geschlagen wurde, kann er sich das schon daran erinnern.
Und Vögel, wenn sie wandern, ja, bevor sie, jetzt im Herbst, manche Vögel, bevor sie ausziehen, überfliegen noch einmal die ganze Gegend und machen sich damit vertraut. Das wird gespeichert. Das ist ein Faktor, das ihnen hilft, zurückzukommen. Man hat beobachtet, es gibt verschiedene Faktoren, aber das ist ein Faktor. Sie haben das in Erinnerung. Und wenn das sich ändert, wenn die Umwelt sich zu stark verändert hat im Winter, dann können sie sich verirren. Ja? Aber was sie nicht tun können, sie können nicht Gedanken über Gegenstände getrennt von den Gegenständen in Erinnerung haben. Ja? Das tun sie immer in Verbindung mit den Gegenständen selbst. Sie können nicht abstrakt denken, ja. Das ist der Gedanke. Ja?
Sie haben gesagt, dass der Mensch sich ja seiner schöpferischen Tätigkeit von den Tieren unterscheidet. Ist das nicht auch ein Ergebnis des Sündenfalls?
Was?
Ja, dass er sich. Dass
er
überhaupt eine schöpferische Tätigkeit
auch nachgibt. Meinen Sie, dass er es vorher nicht
tat? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich denke zum Beispiel, sich die Erde untertan zu machen oder so. Ich denke, viele schöpferische Tätigkeiten zum Beispiel oder Schöpfen oder Tätigkeit, das hat ja auch was mit Erfinden zu tun, also zum Beispiel die Erfindung der Waschmaschine, ist halt, der Mensch versucht sich ja leichter zu machen, versucht sich der Arbeit zu ersparen eigentlich, und sich die Welt untertan zu machen oder die Erde untertan zu machen, denke ich, spielt das da eine Frage.
Nun, seine schöpferische Tätigkeit ist gekennzeichnet, natürlich, von seiner Sünde ist jetzt, so, wo wir vermehrte Arbeit haben, sind wir motiviert, uns weniger Arbeit zu machen. Das heißt, wir stellen unsere geschenkte Fähigkeit in den Dienst des bequemer Seinwollens. Aber das würde nicht heißen, dass wir erst mit dem Sündenfall fähig wären, schöpferisch tätig zu sein. Und was ich, übrigens, ich wollte nicht sagen, dass der Mensch nicht, Entschuldigung, dass das Tier nicht fähig sei, schöpferisch tätig zu sein. Dies gehörte immer noch zu den Ähnlichkeiten, wo der Unterschied die Qualität ist. das Tier kann sprechen, der Mensch kann sprechen, aber die Qualität ist anders. Das Tier kann schöpferisch tätig sein, kann mal was Neues machen, aber die Qualität der schöpferischen Tätigkeit des Menschen ist viel größer. Wir haben natürlich heute keine Ahnung, was der Mensch an Schöpferischem hätte leisten können vor dem Sündenfall. Aber da er im Bilde des Schöpfers geschaffen ist und da er heute schon immer noch schöpferisch tätig sein kann, nehmen wir an, dass es früher noch besser gewesen wäre. Ja.
Also die schöpferische Tätigkeit des Menschen wäre durchaus auch eine gewisse Ebenbildlichkeit zu Gott.
Das war ja schon vorher der Auftrag, die Erde zu bauen, zu bewahren, zu bewahren. War ja der Plan.
Er dachte jetzt wahrscheinlich eher an die Motivation, aber da muss man trennen, ja, wie sie das tun. Ja, er hatte vorher den Auftrag, die Erde untertänig zu machen im Dienste des Schöpfers. Und da galt es natürlich sehr viel zu tun. Es ist nicht Sünde für den Menschen, Teile der Schöpfung umzuwandeln in neue Gestalten, und das ist Schöpfung. Denn Gott selbst hat aus Fellen von Tieren ihm Kleidung gemacht. Das war ein schöpferischer Akt. Da hat er ihm ein Beispiel gegeben. Fortan hat der Mensch wahrscheinlich dasselbe dann getan. Die Vögel können Nester bauen und so weiter, aber das ist sehr limitiert. Ja. Weiter. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier in dem, dass das Tier nicht glauben kann. Das Tier kann nicht glauben, kann nicht über das humorvolle Lachen. Das Tier kann nicht wissen um eine Existenz nach dem Tode. Tiere legen nicht Blumen und Kränze auf Gräber. Sie kennen nicht, es drängt sie nicht zu einem längeren Leben nach dem Tode. Das Leben hört auf, ja. Sie verbessern sich selbst nicht von Generation zu Generation. Dass sie sich selbst verbessern? Aus eigener Initiative? Wie bitte? Ja. Ja, das wäre vielleicht ein Beispiel. Aber dann von Generation zu Generation noch mehr. Das wäre vielleicht ein. Ja, man müsste noch fragen, was das ist. Wir meinen jetzt eigentlich, die Lebensumstände verbessern sich selbst von Generation zu Generation. Die Tiere leben da eher konstant. Sie bauen nicht in der dritten Generation noch schönere Nester oder bessere Nester. Vielleicht ein wenig. Vielleicht müssten wir doch Isis in die Qualitätsrubrik hineintun. Das wäre noch zu überlegen, ich weiß da nicht genug davon. Das Tier entsteht in der Natur, kommt von unten, der Mensch wird in die Natur gestellt und ragt hoch über sie hinaus. Kennen Sie die Huxley-Generation? Es gab eine Reihe von Huxleys, Vater, Sohn und Enkel, glaube ich. Huxley. Das waren weltberühmte Männer, sehr kluge Männer, Philosophen und wohl auch Wissenschaftler. Sogar einer der Huxleys sprach, die waren Gottesleugner, beziehungsweise Rationalisten. Ja. Sogar einer der Huxleys sprach von einer, Zitat, unmessbaren Divergenz, von einer Entfernung, die der Unendlichkeit gleich käme, immer noch Zitat, zwischen dem Menschen und dem höchsten Tier. Sie gaben zu, obwohl sie vielleicht, ja, sie waren wohl Evolutionisten, aber sie gaben zu, dass an dieser Stelle ein unmessbarer Abstand sei, eine Entfernung, die der Unendlichkeit gleich käme. Das ist sehr viel ausgesagt von einem Evolutionisten. Einer Divergenz, die der Uneinigkeit gleichkommt, zwischen dem Menschen und dem höchsten Tier. Der Mensch mag Eigenschaften von ihm selber hier und dort beim Tier erkennen. Und das macht die Tiere für uns interessant. Ja? Oder er mag seine Art in das Tier hineinprojizieren. Aber gerade dabei zeigt er sich als Mensch. Das tut ein Tier nicht. Andererseits ist auf die Gefahr hingewiesen worden, es könnte Pascal gewesen sein, ich weiß nicht genau, da heißt es, wo Tiere zu menschenähnlich betrachtet werden, werden Menschen allzu tierisch. So viel zum Thema Mensch und Tier. Ähnlichkeiten und Unterschiede. Wir kommen noch zu einem letzten unter dem Thema Wesen des Menschen. Groß E, Punkt, heilsgeschichtliche Arten von Menschen. Heilsgeschichtliche Arten von Menschen. Es gibt 5 Arten von Menschen in der Heilsgeschichte Gottes. Die erste Gruppe. Arabisch 1. Punkt. Der Mensch vor dem Sündenfall. Der Mensch vor dem Sündenfall. Der steht in einer Kategorie für sich. Was ist das für ein Mensch? Einmal, er hat Leib und Seele. Und ferner, beide, Leib und Seele, sind gesund. Sind, wie sie geschaffen wurden. Das ist der Zustand des Menschen vor dem Sündenfall. Arabisch 2, Punkt. Menschen in der Welt nach dem Sündenfall. Menschen in dieser Welt nach dem Sündenfall. Menschen in dieser Welt nach dem Sündenfall haben beides Leib und Seele. Sie stehen ferner, Entschuldigung, sie haben in sich zweierlei. Das Gesetz der Sünde, und natürliche Schwachheit. Das Gesetz der Sünde und natürliche Schwachheit. Sie sind vergänglich also. Der Leib ist betroffen vom Gesetz der Vergänglichkeit und die Seele ist hiervon in Mitleidenschaft gezogen. Arabisch 3. Eine dritte Gruppe. Menschen, die im Glauben gestorben sind, und zwar nach dem Sündenfall. Natürlich, vorher gab es keine. Menschen, die im Glauben gestorben sind. Diese haben Seele ohne Leib. Oder sind Seele ohne Leib. Befinden sich in der Gegenwart Gottes. Sie kennen keine Sünde. Viertens, gläubige Menschen in der Welt nach Christus. Gläubige Menschen in dieser Welt nach Christus. Das sind wir zum Beispiel. Wir haben Leib und Seele. Die Seele steht im Heil. Wir haben aber immer noch das Gesetz der Sünde in uns. Immer noch das Gesetz der Sünde in uns. Der Leib steht immer noch unter dem Gesetz der Vergänglichkeit, kennt also die natürliche Schwachheit. Der Leib steht immer noch unter dem Gesetz der Vergänglichkeit. Und die Seele wird oft vom Zustand des Leibes in Mitleidenschaft gezogen. Die Seele wird oft vom Zustand des Leibes in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn der Körper müde ist, findet die Seele es schwer zu beten, ja, zum Beispiel. Fünfte Gruppe von heilsgeschichtlichen Menschen. Gläubige Menschen ab der Entrückung. Gläubige Menschen ab Entrückung. Leib und Seele sind wieder beieinander. Leib und Seele wird wieder beieinander. Und beide stehen im Heil. Jetzt ist auch der Leib im Heil. Ist vollkommen. Wie bitte? Ja. Ja. Der Leib ist jetzt auch vom Heil erfasst, steht auch im Heil. Bitte?
Gibt es denn zwei Ausgaben? Also, wenn wir und jener, die praktisch entrückt sind, wie sieht es mit denen aus?
Danke, danke. Ich werde immer wieder ergänzt, das erlebe ich immer wieder. Beziehungsweise korrigiert. Ja, wir müssen sagen, dass sie leibhaftig im Jenseits sind. Das müsste man schon annehmen, nicht wahr? Das müsste man schon annehmen. Ja. Ja, bitteschön.
Also, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es so ist, dass das auch erstens wenn sie auf dir stehen, dass sie verwandelt werden. Die Dinge, die noch leben, dass bei der Entrückung verwandelt werden. Das ist wahrscheinlich so ähnlich bei dir an Jesus war, dass sie den Verwandelt anfangen. So denke ich.
Das müsste man wahrscheinlich annehmen, ja. Bei Henoch und bei Elia, ja. Ja. Bis wann geht diese Stunde?
Bis jetzt.
Ja. Dann machen wir Pause, weil ich jetzt zu Ende bin mit diesem Thema Wesen des Menschen. Dann können wir nach der Pause fortsetzen. Danke.